Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir's an.
Wisst ihr, ich werde oft gefragt, Andreas, welches eine Supplement soll ich nehmen, wenn ich nicht 50 Dosen im Schrank haben will? Und normalerweise sage ich dann, das ist gar nicht so einfach, lies einfach mal mein Buch. Ich habe das Briefing zu einer Anzeige für Biogener One-Formatigen, aber ganz ehrlich, reden wir über die harten Fakten. Ich nutze One selbst jeden Morgen, direkt vor meinem Rotlichtpanel. Warum? Weil ich als Biohacker auf die Zellebene schaue. Wir reden hier von hochwertigen Inhaltsstoffen, nicht nur Vitamine, sondern echte Kofaktoren, Botanicals, Pilzextrakte und Bakterienstämme. In einer Bioverfügbarkeit, die meinen Stoffwechsel in Schwung bringt. Und das Ganze wird unter 300 Kilometer Luftlinie von mir in Österreich hergestellt. Völlig transparent. Leute, da brauche ich keine Werbung machen. Wann ist mein ganz persönlicher Favorite? Probiert es aus. Nach 3 Monaten checkt ihr den Unterschied. Rabattcode für das Biogener One-Abo gibt's in den Shownotes.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
Willkommen in der Staffel 22 der Biohacking-Praxis.
Oh ja, das ist ganz schön weit oben in Stockwerken.
Ja, das ist ziemlich weit oben. Wir beginnen die Staffel wie, glaube ich, die 21 davor oder zumindest einen erklärlichen Teil davon mit deinen Top 5, Breitfelds Top 5. Diesmal möglicherweise eine saisonal gültige Folge zum Thema Hitze. Wie gehen Biohacker mit Hitze um? Wir hatten eine ziemlich ausgiebige Hitzewelle im Juni und ich vermute mal, das wird nicht die letzte in diesem Sommer gewesen sein.
Ja, für die, die zufälligerweise in Bilder zu sehen, Top 6, seht ihr gerade, tragt Hawaii-Hemden in bunten Farben.
Ja, dich selten so bunt gesehen davor. Genau.
Ich hab mich extra auf die Episode vorbereitet und habe ganz tief...
Es gibt ja sowas Fröhliches. Sowas Elvis Presley-artiges.
Aber war Elvis Presley nicht einer der traurigsten Menschen auf diesem Planeten?
Ja, aber er war virtuos darin, es sich nicht anmerken zu lassen.
Das ist wahr. Aber ich muss jetzt weg. Ich muss mir jetzt ein Bananensandwich frittieren. Beziehungsweise zwei.
Bananensandwich. Frittieren, das finde ich gut. Der erste Punkt geht an dich.
Ist tatsächlich etwas, was ich aus der Elvis Presley-Doku seinerzeit mitgenommen habe, dass seine Kindheitserinnerungen waren stark mit braunem Zucker bestäubte Bananensandwiches, also Toast mit Banane, gematscht, Zucker drauf und das dann rein in die Fritteuse. Und davon hat er wohl raue Mengen gegessen, wenn er traurig war, was erklärt hat, dass er von Jahr zu Jahr größere Hawaii-Hemden getragen hat.
Aber ich glaube auch, dass das Mikrobiom auf eine solche Diät ein bisschen allergisch reagiert und ich glaube, das wird seine Traurigkeit ein bisschen verstärkt haben, wenn man eins und eins zusammenzählt, oder?
Es gäbe da 1 oder 2 Passways, die man höchstwahrscheinlich auch aus dem Frittier...
Den hätten wir uns einladen können, oder? Den Elvis Presley. Vielleicht lebt er ja noch. Wenn er okay. Also Elvis, wenn du noch lebst, ja, dann melde ich.
Versprochen, wir kommen nicht auf die Insel, wir schicken dir einfach nur mit einer Brieftaube einen Link zu Riverside und dann nimmst du dein Satellitentelefon oder leihst dir von Richard Branson aus oder wer sonst gerade zu Besuch ist und meldest dich dann.
Auf welcher Insel du gerade sein magst. So, Breitfelds Top 5, Hitze.
Genau.
Auf Platz 5.
Auf Platz 5 ist tatsächlich das, was im Sommer den meisten am schwersten fällt und deswegen auch ganz schön geil ist, nämlich kühl schlafen. Klingt jetzt wie ein alter Schmäh, aber tatsächlich ist es so, gerade wenn die Hitzewellen uns belasten und es im Sommer auch nur so ein bisschen abkühlt, ist die Frage, was kann ich tun, um dem Ganzen Erträglichkeit zu liefern. Jetzt muss ich gestehen, mir wurde gerade was geliefert, was das Thema Erträglichkeit komplett ins Positive verschoben hat. Wenn ihr euch an meine Geschichte erinnert, ich hatte ja früher ganz massiv mit Schwermetallvergiftungen zu tun und habe ja jahrelang nachts geschwitzt, dass es einfach völlig freudlos war, egal ob Sommer oder Winter, das heißt mehrfach T-Shirt wechseln und bla bla bla. Die Abhilfe damals war für mich das Chili-Pad. Das Chili-Pad war so eine Art Kühlbettdecke, die an einen Durchlaufkühler mit Lüfter angeschlossen war, das hat auch tatsächlich so gut funktioniert, dass ich nachts nicht mehr besonders oft das T-Shirt wechseln musste, hatte aber auch zur Folge, dass grundsätzlich niemand mehr mit mir im gleichen Raum geschlafen hat, weil die Geräuschbelästigung war schlimmer als die von jedem Server, den wir unter Hochtouren im Sommer in einem Serverraum jemals gehört haben. Und irgendwann habe ich das Ganze dann in Ruhestand geschickt und tatsächlich ist es so, dass vor kurzem, ohne dass ich darum gebeten habe, die Firma AidSleep auf mich zugekommen ist. Disclaimer, also das ist tatsächlich, ich habe die Möglichkeit gerade ein kostenloses Produkt von denen zu testen, nämlich den Pod 5, auf dem Gottvater Huberman auch schon seit 5 Jahren angeblich sehr glücklich schläft oder auf den Vorgängern. Und es ist tatsächlich bombastisch. Punkt 1, es kühlt wie Sau. Punkt 2, dieses gekühlte Oberflächenschlafen habe ich früher schon gemocht. Ich lieb's jetzt viel mehr. Die Verarbeitungsqualität und wie das Ganze ausschaut, ist tatsächlich so, dass es jetzt auch Partnerinnen oder Partner kompatibel ist, wenn sich die nicht für Biohacking interessieren. Es ist komplett lautlos. Es hat ein Schlaftracking drin, das tatsächlich absurd gut ist. Das sagt mir sogar, wie viel ich in der Nacht geschnarcht habe. Also ich natürlich gar nicht, weil wir Männer schnarchen ja nicht bekanntlicherweise.
Na, vielleicht hast du deinen Hund dabei gehabt wahrscheinlich.
Ja.
Da wird ein Hundeschlafen detektiert haben.
Genau, da wurde also das Hundeschnarchen wurde sozusagen auch erkannt. Das Ding weckt dich durch einen leichten Anstieg der Temperatur mit so einem netten Ruckeln. Also es ist tatsächlich völlig dekadente Scheiße, aber es ist tatsächlich im Hochsommer extrem genial. Problem ist, es kostet natürlich auch irgendwie ein paar tausend Euro, da muss man ehrlich sein. Also es ist jetzt definitiv auch nichts für den schmalen Geldbeutel, aber für den Fall, dass irgendjemand sagt, Möglichkeit 1, meine Partnerin mag's immer unheimlich gerne kühl und ich mag's unheimlich gerne warm oder ich mag's unheimlich gerne warm und sie mag's kühl oder wir mögen's beide kühl. Es ist fantastisch, man kann beide Bettseiten nebeneinander ansteuern und es macht wirklich keine Geräusche. Also ich bin extrem begeistert und deswegen ganz arg typisch an dieser Stelle, wer auf aidsleep.com/Andreas Breitfeld geht, der findet da mehr oder minder alles an Informationen und garantiert auch irgendwie noch ein Schnäppchen, was den Preis angeht, sofern man im vierstelligen Bereich Schnäppchen schießen kann.
Mhm.
Jetzt ist es natürlich so, für die, die sagen, hey Breitfeld, du bist total abgefahrenes, verwöhntes Aas, niemals und unter keinen Umständen. Es gibt auch so Kühlungsbettlaken, die man quasi über die Verdunstungswärme betreibt. Die sind dann nicht tatsächlich nass, sondern diffundieren nur durch. Da kann man tatsächlich in den Populärmedien, ich glaube selbst die Bild-Zeitung empfiehlt da immer wieder ein Produkt drüber schauen. Es ist auch super, einfach nur sich statt normalen Bettdecken oder anderen Zudeckgeschichten irgendwie normalerweise sind es Reiseschlafsäcke aus Seide zu besorgen. Die nimmt man normalerweise in irgendwelchen Jugendherbergen beziehungsweise an Plätzen, wo man den Eindruck hat, das Bettzeug möchte ich nicht unbedingt haben. Und die Bettwanze wollte ich jetzt auch nicht zwingenderweise mit nach Hause nehmen. Da gibt es also so ganz dünne Seidenschlafsäcke, die man gerade als Backpacker in Thailand oder sowas als Standardausstattung hat. Die nutze ich tatsächlich jetzt im Sommer gerne in Hotelzimmern, nicht aus Angst vor den Bettwanzen, sondern weil auf der einen Seite so eine leichte Abdeckung halt schon irgendwie den Schlaf ganz gut verbessert im Vergleich zu ohne Decke schlafen. Zumindest ist es bei mir so. Und auf der anderen Seite sind die einfach so hauchdünn, dass es nicht den Temperaturhaushalt weiter beeinflussen kann. Und last but not least, gerade im Schlafzimmer, so ein Dauerbrenner und wirklich ein sehr, sehr cooler Tipp, ist die Kombination aus Reinlichkeit und Ventilatoren. Das heißt, idealerweise am Abend noch die Waschmaschine laufen lassen, die Wäsche dann nicht im Keller aufhängen, sondern auf dem tragbaren Wäscheständer im Schlafzimmer hinter die Wäsche und vor den Empfänger sozusagen einen Ventilator stellen und den dann die Verdunstungskälte im Raum verteilen lassen. Das bringt tatsächlich massiv was. Und das andere, was ich jetzt tatsächlich gemacht habe, in dem Platz in München, wo ich den Bettkühler nicht habe, da habe ich jetzt die Deckenlampe geopfert und habe da einen Ventilator an die Decke gehaut. Und auch diese ganz banale Luftbewegung, die in Asien vermutlich seit 150 Jahren ganz gut funktioniert hat, scheint einen Unterschied zu machen. Natürlich wird es nicht tatsächlich kühler, aber man schläft sich sehr viel angenehmer. Also ich muss tatsächlich sagen, egal ob in Verbindung mit einem Wasserkühlungssystem, ein Ventilator oder nur so ein Ventilator, also Ventilatoren, sind für mich der Sommertipp des Jahres. Punkt vom.
Gut, Gut. So, aber wir sind in der Zeit jetzt so, wir haben jetzt 9 Minuten. Wenn ich jetzt das mal 5, dann sind wir auf 50 Minuten. Ich glaube, wir schaffen es unter 40, oder?
Easy, ich gebe Gas.
Entschuldigung. Sehr gut. So, Punkt 4.
Punkt 4 war ganz fürchterlich banal. Ich habe es gerade schon mit Asien gehabt, jetzt habe ich es wieder mit Asien. Tragt offene Schuhe, verzichtet auf Socken. Es ist tatsächlich so, eine der besten Möglichkeiten, mit Hitze gut umzugehen, ist einfach luftige Füße zu haben. Wir wissen ja, kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, wie entscheidend das Thema Fußsohlen und Wärmeregulierung ist. Und tatsächlich ist es so, wenn wir uns in der Hitzeschlacht noch irgendwie die Füße in irgendwelche engen Schuhe, Socken, Turnschuhe, Sneaker, die dann idealerweise noch nicht so gut atmen, oder Lederschuhe packen, nur weil irgendjemand meint, es wäre gesellschaftlich gerade angebracht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweißflecken unter den Armen größer und größer werden und wir irgendwann in uns selbst zerfließen. Deswegen habt den Mut, tragt im Sommer offene Schuhe und freut euch an einer besseren Temperaturregulierung. Und ja, ich weiß, manchmal ist die Ästhetikkommission da ein bisschen angeschlagen, aber 31, 32 Grad sollte das schon mal machbar sein.
Und kurze Hosen, wenn wir schon beim Thema Dresscode des Biohackers sind?
Also ich habe, glaube ich, selbst bei Bühnenveranstaltungen inzwischen immer kurze Hosen an. Ich weiß nicht, ob es wirklich angenehmer ist, aber ich bilde mir einfach ein, dass die Haut deutlich besser die Temperaturen regulieren kann, wenn weniger starriges Textil außenrum hängt. Ich habe schon Angst vorm Herbst, weil das ist genauso wie früher, wenn ich aus Asien zurückgekommen bin. Ich war ja immer so im Februar 6 Wochen oder so in Thailand und dann kommst du zurück und musst zum ersten Mal wieder lange Jeans anziehen und es fühlt sich irgendwie an, als hätten sie dich in ein Kettenhemd oder in eine Kettenhose gezwängt, weil du es gar nicht mehr gewöhnt bist. Also insofern tragt kurze Hosen, tragt luftige Klamotten, nichts eng anliegendes und freut euch einfach, dass der Körper in der Lage ist, mit Wärme, wenn man ihn nicht allzu sehr verschnürt, besser umzugehen. Es ist übrigens total fantastisch, die Fliege bei dem Raum, Stefan, die bekommt durch das Mikrofon eine akustische Größe. Also das sieht, es klingt, als hättest du eine Drohne, die über deinem Kopf fliegt. Das ist völlig abgefahren.
Wirklich? Ich höre die Fliege gar nicht.
Ja, das ist, Mikrofone sind so geil. Jetzt okay. Ist sie weg. Also egal, also Stefan ist nicht Opfer eines Drohnenangriffs oder einer Stalker-Drohne. Es ist einfach nur eine Fliege. So, wir machen weiter.
Gut.
Genau.
Wir sind jetzt beim Zugang der Luft zum Körper und beim Applizieren von Kühlung auf den Körper. Und ich glaube, Punkt 3, du hast mir das ja vorab ein bisschen verraten. Richtig kühlen. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu Fußsohlen, Handflächen und Stirn, gell? Was wir schon öfter besprochen hatten.
Wir sitzen jetzt wieder quasi an der Stanford-Universität mit dem guten Professor Greg Heller am Tisch, der das seinerzeit für das US-Militär erprobt hat, und stellen wieder fest, kalte Fußsohlen und kalte Handinnenflächen und auch eine kühle oder kalte Stirn senken die Körperkerntemperatur und machen Hitze deutlich erträglicher. Kaviat, das mit der kalten Stirn würde ich eher mit einer kühlen Stirn versuchen, also eher mit einem feuchten Handtuch oder sowas. Es gab, nachdem Heller seine Arbeiten veröffentlicht hat, ein paar Bemühungen, gerade in der Radsport/Triathlon-Welt mit so Silikon-Kühlkissen im Helm an der Stirn zu arbeiten. Da hat man festgestellt, wenn das zu kalt wird, reagieren die Leute mit einem gescheiten Kopfweh drauf. Das heißt, darauf würde ich dann gerne verzichten, weil offensichtlich, okay, wenn es da zu kalt wird, kann es irgendwie gerne mal Kopfschmerzen triggern. Hingegen die Fußsohlen und die Handinnenflächen sind völlig klaglos und genial. Bei den Fußsohlen ist es eigentlich im Sommer ganz angenehm. Man kann einfach die Füße selbst im Homeoffice ganz entspannt in einen Bottich mit kaltem Wasser stecken und da so ein bisschen Fußbäder machen. Man könnte auch beispielsweise ein kühlendes Öl, also Pfefferminz würde mir jetzt so einfallen, noch mit reinträufeln, ein schönes ätherisches Öl. Übrigens, lieber Stefan, habe ich dir noch nicht gar nicht gesagt, wir werden das Thema ätherische Öle in Kürze mit einem Experten im Podcast besprechen können. Da freue ich mich sehr drauf.
Wirklich?
Ich hatte ein Gespräch auf dem Flowfest mit dem Gründer und Inhaber von Primavera.
Ja.
Und die freuen sich sehr auf einen Austausch. Wenn wir schon über Hitze sprechen, dann kommt hier das komplette Gegenteil. Wie wäre es mit 3 Minuten bei minus 85 Grad?
In der Biogena Plaza kannst du mit Kryotherapie einen gezielten Kältereiz setzen, der deine Regeneration unterstützen, Muskelverspannungen lösen und deinem Körper einen echten Frischekick geben kann. Und das Beste, mit dem Code BiohackingPraxis50 erhältst du 50% Rabatt auf deine erste Kryotherapie. Jetzt unter www.biogena-biohacking.com buchen.
Gut, also dementsprechend kaltes Wasser mit Pfefferminzöl. Und apropos die Flowfest, wir haben uns ja den Stand mit dem Peter Witterczek von Vitus geteilt. Und Flowfest war es ja auch bombig heiß und ich habe selten einen solchen Andrang auf den Handkühler erlebt wie dort und hatte kürzlich auch bei einem Gesundheitstag einen Handkühler dabei. Und tatsächlich ist es so, wenn es draußen heiß ist, ist so eine selbst 3-minütige Routine in dem Handkühler eine unglaublich geniale Idee. Also ich glaube, das wäre auch eine tolle Anschaffung für Firmen, weil letzten Endes ist es so, dadurch, dass dann Unterdruck mit aufgebaut wird beim Kühlen, hat der Körper keine Chance abzuriegeln. Das heißt, man spürt wirklich schon nach 3 Minuten Hände im Vitus einen signifikanten Heat Relief, wenn ich es englisch ausdrücken möchte. Also die Hitze wird deutlich erträglicher. Dementsprechend Pfoten in den Kühler, Füße ins Wasser und ein nasses, kühles Handtuch, kein eisiges auf die Stirn. Und dann kriegen wir das Ganze auch ganz gut runter reduziert.
Immer noch, ich schaue mir irgendwelche Formel-1-Rennen an oder Tennisturniere oder so. Und dort haben die Leute dann immer diese Eishandtücher im Nacken und sie haben so Kühlwesten an. Und ich denke mir, entweder sind wir auf dem Holzweg, beziehungsweise die Stanford University, oder diese Leute wissen einfach nicht, wie man den Körper richtig kühlt. Irgendwo ist da was.
Sagen wir mal so, das mit den Kühlwesten. Da kann es natürlich schon einen Punkt geben, wenn die Dinger großflächig genug sind und hart genug kühlen, dass sie natürlich auch auf die Körperkerntemperatur wirken. Das muss man jetzt fairerweise schon sagen, weil sonst wäre ja auch ein Eisbad oder eine Kryokammer nicht in der Lage, die Körperkerntemperatur zu beeinflussen und würde ja auch nur über den Pathway Hände oder Füße und Stirn funktionieren. Und das ist ja de facto nicht so. Das heißt, es ist natürlich so, wenn du eine ausreichende Fläche, siehst du ja auch bei dem Bettkühler oder Bettkühlungslaken, wenn du eine ausreichend große Fläche erwischt, dann bringt es schon wieder was. Das heißt, wenn du jetzt es gab doch mal diese Kühlweste, die du im Gefrierschrank gelagert hast und dann irgendwie angezogen hast, die Tim Ferriss seinerzeit vor Jahren promotet hat, die ich dann auch mal angeschafft habe. Also wenn du so eine richtige Kühlweste anhättest, dann funktioniert es natürlich auch, aber da brauchst halt echt viel Fläche und schon auch ein bisschen Zeit und es neigt dann, wenn sie so richtig durchgefroren ist, schon auch ein bisschen zum Gefrierbrand.
Okay, das ist cool. Warte, dann ist es also entweder großflächig kühlen, dann ist es ein bisschen wurscht wo, oder wenn ich punktuell kühle, dann Stirn, Handflächen, Fußsohlen.
Genau das.
Sehr gut. Das ist ja schon ein Takeaway. Da schau her.
Das wäre der Plan. Genau, dann haben wir schon die Position 3 hinter uns gebracht.
Jetzt sind wir ein bisschen ins Galoppieren geraten, aber es geht schon. Ich glaube, der Punkt 2 ist ja ein umfangreicher.
Den Punkt 2 kann man entweder aufblasen bis zum nächsten Tag oder knapp halten. Wir machen das, was wir immer tun, wir machen eine Mischung aus beiden. Der eine Teil davon ist ehrlicherweise relativ banal, aber fürchterlich wichtig. Wie reguliert der Körper per se das Thema Hitze? Natürlich über den Schweiß. Und tatsächlich ist das Thema die Elektrolyte auffüllen eine kriegsentscheidend wichtige Angelegenheit, wenn man mit der Hitze gut klarkommen möchte. Jetzt gibt's da unterschiedliche Ansätze dazu. Es gibt inzwischen von vielen Marken, die wir beide gerne haben, inklusive Moleklar, wenn ich es richtig gesehen habe, ich habe es noch nicht ausprobiert, fertige Elektrolytmischungen, teilweise mit Geschmack, teilweise ohne Geschmack. Die kosten dann teils mehr, teils weniger Geld. Man kann aber auch alternativ, wenn man jetzt nicht irgendwie was mit Geschmack haben möchte, da einen relativ einfachen Weg gehen und tatsächlich zu dem Kochsalz bzw. Steinsalz greifen, was ich ja als festen Bestandteil meiner Morgenroutine zu Beginn dieses Jahres wieder etabliert habe. Dementsprechend wäre dieses Thema Elektrolyte relativ wichtig. Jetzt kann man da wieder drüber nachdenken, brauchen wir da wirklich die Elektrolytmischung oder tut's das Steinsalz? Tendenziell scheint es tatsächlich so zu sein, der gute Rob Wolf, seines Zeichens Erfinder von LMNT, meiner geliebten, aber leider Gottes in Deutschland immer noch nicht verfügbaren Elektrolyt-Marke, weil es einfach so total lecker schmeckt, hat irgendwann mal zu Huberman im Podcast gesagt, also eigentlich brauchst du ja bloß Kochsalz wegen dem Natrium, der Rest ist mehr oder minder Makulatur. Und wenn man sich jetzt das Ganze mal beim Schweiß in Zahlen anschaut, wenn du in 2 Stunden 2 Liter Wasser verlierst, was bei moderater körperlicher Bewegung tatsächlich real ist.
Ja, fix. Also das verliere ich wahrscheinlich, wenn ich im Sommer spazieren gehe, locker.
Da ist es tatsächlich so, da verlierst du 1600 Milligramm Natrium, 400 Milligramm Kalium und 20 Milligramm Magnesium. Das heißt,
1600 Milligramm in 2 Stunden, das sind 1,6 Gramm.
Genau.
Das ist schon ordentlich.
Das ist schon weit. Und wenn du dir jetzt so eine Elektrolyt-Brausetablette anschaust, dann kommst du relativ schnell zum Ergebnis, das wird so nicht funktionieren. Dementsprechend glaube ich, das könnte durchaus eine gute Idee sein,
wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist eigentlich die Menge an Natrium, die ich verliere an einem heißen Tag, überproportional groß im Verhältnis zu allen anderen Elektrolyten.
Das ist das, was ich versuche zu sagen.
Ja, na, ich fasse ja nur zusammen. Und dann ist es so, dass ich, weil die Leute ja, wenn sie dann irgendwie beim Tennisspielen Krämpfe kriegen oder so, dann nehmen die ja Magnesium zu sich. Häufig kaufen sie auch das Magnesium dann in einer Form, die ein bisschen mühsam vom Körper aufzunehmen ist. Könnte ich jetzt wieder ein paar Minuten drüber referieren. Aber der eigentliche Engpass beim vielen Schwitzen ist dann das Natrium.
Genau.
Mhm. Und wenn ich jetzt zu wenig Natrium habe, dann kollabieren natürlich manche Systeme und dann werden wahrscheinlich auch die Krämpfe ein bisschen früher eintreffen.
Fix. Und tatsächlich ist es auch so, wenn man das Ganze so richtig ernsthaft anschaut und ein bisschen hochrechnet, 3 Liter Schweiß sind kein Problem. 3 Liter Schweiß entsprechen 2400 Milligramm Natrium nach unserer Rechnung. Das entspricht 6 Gramm Kochsalz.
Das ist ein durchaus mannhaft gehäufter Teelöffel.
Genau. Und dementsprechend, wenn ich das so immer wieder in unseren Podcasts erwähne, dann meine ich es tatsächlich schon so.
Ich meine, es ist halt so, du betreibst halt auch tatsächlich regelmäßig relativ viel Sport. Du benutzt auch die Sauna relativ häufig. Klammer auf, Punkt, 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 Klammer zu. Und das heißt, du verbrauchst schon auch in deinem Alltag wahrscheinlich mehr Natrium als viele unserer Hörerinnen und Hörer.
Das kann ich so nicht sagen. Ich verbringe meine Freizeit nicht mit besonders vielen unserer Hörerinnen und Hörer. Die ich schon in der Sauna getroffen habe, denen würde ich es auch empfehlen. Sonst muss man da selber reinschauen, klar. Aber lass es uns einfach da mal mit den Geschichten so handhaben, wie wir es immer tun. Do what I say, not do what I do.
Ja.
Achtet einfach darauf, dass ihr deutlich mehr Salz zu euch nehmt, als ihr vermuten würdet. Wir haben da jetzt eine Richtschnur gegeben, da kann man das Ganze ja selber so ein bisschen zusammenbasteln.
Ja, gut. Deswegen ist es auch so, dass der ehemalige deutsche Gesundheitsminister ja nur im Keller Tischtennis spielt. Möglicherweise hat das damit zu tun, dass er ein bisschen aufpassen muss, dass er nicht zu viel schwitzt beim Sport.
Genau. Egal, jetzt, der zweite Teil ist tatsächlich so ein bisschen eine Stefan-Wagner-Gedächtnisrunde.
Ja,
Es kommt das Glycin.
Das
Glycin kommt nicht als Zuckerersatz, weil meine Geschmacksknospen, das hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, besprochen, mit dem Geschmack immer noch nicht so richtig klarkommen.
Ich habe übrigens einen Verdacht. Ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich wie bei Koriander. Dass es wahrscheinlich irgendeine Genmutation ist. Es gibt ja Menschen, das ist genetisch bedingt, ob die jetzt Koriander gut finden oder nicht aushalten. Und ich vermute mal, es ist bei Glycin ähnlich. Weil es gibt wirklich Leute, die sagen, die können mit dieser Art von Süße nichts anfangen. Es ist ekelhaft. Und ich finde es super. Ich finde es einfach vollkommen gut und angenehm. Gut, so viel zu meiner genetischen Glycin-Theorie. Aber bitte, dein Loblied auf Glycin.
Also ich kann Koriander super, aber Glycin nicht am Arsch. Aber jedenfalls, wenn man es irgendwie runtergebracht hat, ist ja eine der Grundideen, dass Glycin auch das Einschlafen verbessern sollte. Und der Mechanismus, den man da annimmt, ist halt ein Absinken der Körperkerntemperatur, was durchs Glycin induziert werden sollte. Allerdings, man hört es jetzt, wenn man genauer in das Thema reinschaut, sind da so ein paar Konjunktive mit eingebaut, die tatsächlich jetzt eher darauf hinweisen, dass Glycin im besten Fall in der Lage ist, diesen natürlichen Prozess zu verstärken und nicht wirklich auszulösen. Mhm. Das heißt, durch Glycin wird eine etwas verstärkte Durchblutung der Haut induziert, es kommt zu einer schnelleren Wärmeabgabe, es sinkt geringfügig die Körperkerntemperatur und dadurch gibt es ein leichtes Einschlafen, aber es wirkt jetzt quasi nicht als eigenständiger Aktor, sondern eigentlich eher als Verstärker oder nennen wir es Katalysator, wenn wir schon mit Fremdworten um uns schlagen. Das heißt, letzten Endes ist es jetzt nicht so, dass wir jetzt das Glycin als Kühlmittel reinschmeißen können, aber es bedeutet, es unterstützt immer noch die Funktion.
Mhm.
Allerdings eben nur dann, wenn unser Thermostat, also der Hypothalamus, Lust hat, da dabei mitzumachen. Das heißt, Glycin funktioniert am Abend, aber nicht tagsüber.
Okay.
Weil letzten Endes der Dialog wirkt zwar relativ banal, aber es sind halt unsere Regelkreisläufe. Wenn vom Hypothalamus der Befehl Körperkerntemperatur absenken kommt, dann schaltet sich das Glycin ein und verstärkt die Prozesse. Wenn der Hypothalamus aber überhaupt nicht auf die Idee kommt, die Körperkerntemperatur abzusenken, weil er eben nicht das Schlafprogramm starten will, dann ist halt für den Arsch.
Okay. Das heißt, Glycin tagsüber einzunehmen hat jetzt nicht die Gefahr, dass die Körperkerntemperatur sinkt und ich deswegen müde und schläfrig werde. Aber am Abend ist es dazu da, uns tatsächlich wirkungsvoll beim Einschlafen zu helfen, weil da ist der Körper insgesamt darauf vorbereitet, jetzt geht's Heidi Heidi oder Bubu, je nachdem, in welchem Kulturkreis das Gehirn aufgewachsen ist. Und dann wirkt das Glycin, so wie wir das wollen und kennen in Bezug auf die Absenkung der Körperkerntemperatur. Spannend.
Absolut. Ja.
Spannend. So, abends nimmt man 3 bis 6 Gramm Glycin, oder? Etwa 1 bis 2 Stunden vorm Heidi oder Bubu.
Absolut, genau. Und da bin ich auch völlig schmerzlos dabei. Also das kriege ich dann schon auch irgendwie runter. Und im schlimmsten Fall tue ich noch einen Schuss Zitronensaft dazu, dann geht's auch mit meinen Geschmacksnerven.
Ja, und da kann man ja dann auch, wenn man will, noch ein bisschen ein Magnesiumtreonat dazu tun und vielleicht noch ein bisschen Theanin. Und dann hat man so einen Stack beieinander, der super ist.
Absolut.
Haben wir das nächste Takeaway. Und außerdem wahrscheinlich ein bisschen ein Salz noch hineinzutun, wird auch nicht schaden, weil man wird in der Nacht auch noch schwitzen. Und die Elektrolyte, die man da verliert, ist ganz gut, wenn man die vorher aufgetankt hat, oder?
Wobei da habe ich immer so eine leichte Sorgenfalte dabei, muss ich tatsächlich gestehen. Ich versuche die Elektrolytgabe ehrlicherweise so gegen 16, 17 Uhr wieder zu Ende zu bringen, weil wir erinnern uns, gerade das Natrium hat ja auch eine leicht anregende Wirkung auf die Nebenniere, was dann wiederum zur Folge hätte, dass die Cortisolproduktion ein bisschen nach oben gehen kann.
Okay, na dann lassen wir das lieber weg. Das heißt, am Abend dann mit dem Salz ein bisschen zu. Am Abend tun wir Lauterbachen.
Genau, am Abend tun. Nein, das möchte ich nicht.
In der Früh breitfelden wir und am Abend Lauterbachen wir.
Schatz, das möchte ich nicht.
Geh mal in den Keller. Tischtennis spielen. Gut. So, und jetzt bin ich gespannt, was du auf Platz 1 hast. Ich glaube, mir ist es fast schon ein bisschen rausgerutscht.
Ja, tatsächlich N gleich 1, Versuchsgruppe ist gleich Breitfeld, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, denen es ähnlich ergeht. Ich habe irgendwann im Zuge der Umzugsarbeiten von München nach Rosenheim der guten alten Clearlight Sanctuary, die bis dato immer noch mit Hilfe eines Baulüfters versucht hat, ein bisschen wärmer zu werden, als sie eigentlich wurde, einen vernünftigen Saunaofen spendiert. Und habe jetzt eine Infrarotkabine mit Saunaofen, die dann auch 90 Grad Temperatur erzeugt. Und ich bin so wahnsinnig verliebt, auch nach Monaten, dass ich wahrscheinlich bis in die Hitzewelle rein sicher 3-4 Mal in der Woche in dieser Sauna gewesen bin. Und wenn ich unterwegs war in den tollen Hotels, mit denen ich arbeiten darf, wie das Posthotel Aachenkirch oder der Krallerhof beispielsweise, dann bin ich da ja auch immer fix nachmittags in der heißesten Sauna anzutreffen. Und das Ergebnis
war... Da werden aber dann nicht wahnsinnig viele Leute gewesen sein während der Welle, oder?
Was vielleicht auch den Besuch in der Sauna um die Jahreszeit besonders reizvoll gestaltet, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Ich mag das schon auch gerne mal in der Ruhe. Mhm. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Als jetzt diese Hitze hier ankam, ist sie mir teilweise gar nicht aufgefallen. Das heißt, Hitzeadaption ist tatsächlich was sehr Reales. Ich erinnere mich, ich habe ja irgendwann mal mit der Annemarie Flammersfeld gearbeitet, die irgendwie so eine Wüstenmarathonläuferin war. Und die hat sich ja teilweise auf ihre Wettkämpfe eben auch durch Training auf dem Indoor-Cycle in der Sauna vorbereitet. Ja, und das hat ja auch massiv geholfen. Und tatsächlich ist es so, wenn wir ganz banal und entspannt uns einfach während der Hitze oder beziehungsweise vor der Hitze, also angenommen, es kommt jetzt nochmal eine Hitzewelle und du fängst heute an, 3 bis 4 Mal in der Woche in die Sauna zu gehen, hast du eine sehr reale Chance, dass du 10 Tage später mit deiner Temperaturwahrnehmung schon so einreguliert bist, dass dir die Hitze so ziemlich allerwertesten vorbeigehen kann.
Du sagst 10 Tage vorher. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, es wird eine Hitzewelle das Land besuchen, dann beginne ich so 10 Tage vorher mit einer regelmäßigen Sauna-Routine.
Wenn wir schon über Hitze sprechen, dann kommt hier das komplette Gegenteil. Wie wäre es mit 3 Minuten bei minus 85 Grad? In der Biogena Plaza kannst du mit Kryotherapie einen gezielten Kältereiz setzen, der deine Regeneration unterstützen, Muskelverspannungen lösen und deinem Körper einen echten Frischekick geben kann. Und das Beste, mit dem Code BiohackingPraxis50 erhältst du 50% Rabatt auf deine erste Kryotherapie. Jetzt unter www.biogena-biohacking.com buchen.
Dann hoffe ich, dass mein Körper jetzt innerhalb dieser 10 Tage diese Hitzeadaption vornimmt und dann kommt die Hitzewelle und versucht mich zu belasten und ich sage, tja, liebe Hitzewelle, Pech gehabt, ich war in der Sauna, weil ich dem Breitfeld gut zugehört habe.
Genau. Und das ist tatsächlich groß. Also das ist tatsächlich jetzt nicht so ein bisschen Lifehack, wo man auch noch zur Hälfte dran glauben muss, dass es funktioniert oder nicht, sondern das ist tatsächlich schon großartig.
Sehr gut. Geht in die Sauna, liebe Leute, auch im Sommer und zwar insbesondere im Sommer, wenn sich's nicht so intuitiv anfühlt. Aber gerade dann.
Genau. Wäre meine Empfehlung und dementsprechend, wenn man das Ganze anschaut, Hitzeexposition zur Anpassung, luftig kleiden, kühl schlafen und alles ist gut.
Sehr gut.
Super. Ich glaube, das ist in der Historie des Podcasts die kürzeste Folge, die wir je aufgenommen haben.
Nein. Wir sind da jetzt auf irgendwie 32, 33 Minuten. Das ist schon... Am Anfang haben wir viele so kurze Folgen gehabt. Wir sind dann nur irgendwie, weißt du, mit dem Alter wird man dann so ausführlich.
Ja, das, aber in jedem Fall. Ja,
so wie die Großeltern, die vom Krieg erzählt haben und so. Immer das Gleiche. Vielleicht sind wir auch so. Wir wissen es ja nicht, weil die Großeltern haben ja auch nicht gewusst. Denen ist es ja auch nicht aufgefallen, die haben das auch nicht absichtlich gemacht.
Also in jedem Fall, es war jetzt relativ geschmackig kurz, hätte ich gesagt, aber trotzdem hoffentlich lohnenswert. Was bleibt uns zu sagen? Lasst euch von der Hitze nicht verrückt machen. Das wäre tatsächlich auch noch was. Verbringt möglichst viel Zeit da, wo die Luft weht und lasst es euch einfach fürchterlich gut gehen.
Genau. Macht's das. Willst du von mir wissen, was wir am Freitag machen, oder?
Das ist die große Frage. Wenn du es weißt, war es natürlich super.
Wir sind nicht zu zweit. Wir sind zu dritt. Und zwar haben wir einen Gast, bei dem wir bisher immer an den Terminen gescheitert sind, aber jetzt haben wir es dann doch einmal zusammengebracht. Der Dominik Nischwitz ist bei uns zu Gast, der Dr. Dome.
Das ist wirklich fantastisch, weil tatsächlich muss man wirklich sagen, wenn wir einen haben, der wirklich inzwischen sein biohackendes Wissen, sein medizinisches Wissen auf der großen Bühne der Welt verbreitet, dann ist es unser Dominik. Er ist immer noch ein wahnsinnig nice guy, er ist mehr oder minder der Erfinder der biologischen Zahnmedizin und ich freue mich total, wenn wir den im Podcast haben. Insofern unbedingt reinhören.
304.000 Follower auf Instagram und immer schon englische Postings, weil er so viel internationale Kundschaft hat. Aber bei uns spricht er Deutsch und nur hin und wieder rutscht ihm irgendwie so ein englisches Wort durch. Wir haben die Folge schon aufgenommen.
Dementsprechend stay tuned. Ansonsten,
genau.
Ansonsten bitte folgt uns, empfehlt uns weiter, erzählt allen, was wir da so tun. Und wenn es geholfen hat, gibt die Tipps auch gerne denen, die keine Podcasts hören. Soll es immer noch geben. Dementsprechend bleibt uns gewogen, lieber Stefan, vielen herzlichen Dank und
I can't help falling in love with you.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.